Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Schwimmhalle und Autohaus, das sind die Spitznamen, mit denen die Dessauer über ihr neues Bauhausmuseum sprechen. An diesem Sonntag kommt auch die Kanzlerin zum Eröffnungsfestakt an der Seite von Rainer Haseloff, dem stolzen Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts.
Wir merken jetzt schon, dass dieses Museum ein absolutes Highlight und ein absoluter Magnet auch darstellt. Die Menschen wollen endlich die Breite unserer Angebote und unserer im Fundus stehenden Exponate sehen. Den größten Teil konnten wir bisher nie zeigen. Das ist, denke ich mal, ein Paket, an dem kommt, wenn man für Welterbe und für die klassische Moderne steht, keiner vorbei.
Wir schauen uns gleich die Architektur des neuen Hauses an und sprechen mit der Kuratorin der Sammlungspräsentation. Der Goldene Löwe der Filmfestspiele von Venedig geht also an den US-Amerikaner Todd Phillips und seinen Psychothriller Joker.
Meine Mutter sagt immer, ich soll lächeln und ein Grinsen aufsetzen. Sie hat gesagt, ich hätte eine Bestimmung.
Ja, heute war es die Bestimmung, den Goldenen Löwen zu kassieren. Wir bilanzieren die 76. Ausgabe des Filmfestivals und schalten nachher direkt nach Venedig. Der ukrainische Filmemacher Oleg Sentsov ist frei. Wir berichten über die Reaktionen auf den großen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine und sind dann noch in Hamburg bei der Opernpremiere Die Nase. Nun wird es also an diesem Sonntag offiziell eröffnet, das neue Bauhausmuseum in Dessau. Der Standort mitten in der Stadt, weit weg von den Meisterhäusern, gefällt nicht jedem. Doch den Architekten Roberto González vom Team Addenda Architects aus Barcelona, den verbindet viel mit der Top-Adresse am Mies van der Rohe Platz Nummer 1.
Für uns alle in Barcelona, das Bauhaus ist sehr beliebt und bekannt. Vor allem wahrscheinlich, weil Mies van der Rohe hat da den Pavillon gebaut und wir haben in unserer Universität viel darüber gesprochen und viel studiert.
Das neue Bauhausmuseum in Dessau. Nach 4 Jahren Planungs- und Bauzeit wird es an diesem Sonntag seine 18 Glastüren öffnen. 28 Millionen Euro hat der Bau gekostet und Nikolaus Bernau war heute bereits drin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sind Sie zufrieden mit der Architektur dieses spanisch-katalanischen Büros Addenda?
Ja, also sehr viel zufriedener auf jeden Fall, als man nach dem Wettbewerb annehmen konnte. Da gab es ja sehr lustige und sehr witzige Entwürfe teilweise. Mancher wird sich vielleicht noch erinnern an diesen Zipfelmützenentwurf. Der wird übrigens bis heute in Dessau durchaus debattiert. Och, das wäre doch eigentlich eine schöne Sache gewesen. Aber das ist doch eine feine Angelegenheit geworden. Eigentlich so eine Art, ja, man könnte es ganz trocken ausdrücken, eine große, coole Kiste aus Glas, mit einer vollständig umhüllt von einer Glaswand bis auf den Deckel oben, also das Dach. Das wird begrünt. Und das Ganze ist 100 Meter lang, also wirklich lang, 18 Meter breit, ziemlich schmal für die Länge und dann nur 11 Meter hoch.
So ein Riegel.
So ein Riegel im Grunde genommen, der da zwischen Stadtpark und der Hauptgeschäftsstraße steht. Das sieht zuerst tatsächlich aus wie eine Schwimmhalle oder wie ein Autosalon der 50er Jahre oder wie eine sehr sorgfältig restaurierte Industriehalle, könnte man auch mal sagen. Und das ist eben einfach ein spannender Bau, unter anderem deswegen, weil je nach Wolken- oder Sonnenstand, also heute war vor allem mal Wolkenstand angesagt, kann man durchgucken tatsächlich, also von der Stadt zum Park hin. Man kann so ein bisschen sehen, was drinnen passiert, aber man kann leider überhaupt nicht, oder was ist ja leider, das war die Idee der Architekten, man kann überhaupt nicht sehen, was für eine sehr, sehr aufwendige und doch sehr interessante Konstruktion ist. Das Ganze ist, dass es nämlich nur an den 2 Treppentürmen aufging, eine riesige Brückenkonstruktion, die an den Enden auch auskragt. Da können dann die Verwaltungsräume und die Vorbereitungsräume und noch ein bisschen Museumsdidaktik untergebracht werden drunter. Aber es ist vor allem dieser riesen Balken, in dessen Obergeschoss, der das Obergeschoss bildet. Das Obergeschoss ist für die Ausstellung. Darunter ist eine offene Halle mit besagten 18 Türen, die im Grunde genommen völlig offen für die Stadt sein kann. Da kann man sich versammeln, da kann man sich treffen und so weiter. Das ist schon eine ganz schöne Leistung.
Wie entsteht denn so ein Architekturkonzept?
Ja, Addenda, das katalanische Büro, ist sehr jung. Die arbeiten sehr viel mit Assoziationen. Wir haben es gerade gehört, der eine der Architekten, Roberto González, der hat eben gleich mal Mies van der Rohe angebracht. Er hat noch eine andere Assoziation aufgebracht, diesmal in seiner spanischen Muttersprache.
Yo creo que sí que tiene parte de nosotros, tiene parte de nuestra cultura.
Ich glaube, es hat etwas von uns, es beinhaltet etwas von unserer Kultur. Insbesondere denken wir in offenen Räumen und das Museum hat etwas im Erdgeschoss von einer traditionellen spanischen Markthalle. Und die Transparenz des Gebäudes von außen gesehen soll zeigen, wenn man drin ist, dass man als Besucher ein Teil der Stadt ist.
Also es hat bestimmt dieses sehr, sehr offene, was in einer Stadt wie Dessau doch sehr auffällt, die nicht so wahnsinnig offen ist. Also wenn man da vom Hauptbahnhof zu dem Museum läuft, ist das alles mal ein bisschen sehr, sehr gemäßigtes Tempo und sehr ruhige Stadt in dem Sinne. Aber es ist nicht nur Mies van der Rohe, es ist nicht nur eine spanische Bar am Markthalle. Ich habe mich sofort assoziiert mit den Entwürfen von Arne Jacobsen oder Eero Saarinen aus den 1950er und 1960er Jahren für sehr, sehr elegante Büro- und Geschäftsbauten in Amerika oder in Dänemark. Eben auch so lange, gestreckte, relativ flache Glaskisten, die so toll immer mit dem Wetter spielen. Und das ist schon, ja, das ist auch einfach Fortsetzung der Moderne in einer der Hauptstädte der Moderne.
Aber wenn die Sonne scheint, wird so ein Glashaus vermutlich ganz schön warm.
Das war einer der schärfsten Kritikpunkte an dem Entwurf immer. Der ist auch in dem Sinne überhaupt gar nicht zu widerlegen. Die Architekten haben sich da sehr, sehr angestrengt, haben sich sofort mit den Raumplanern zusammengesetzt, haben eine sehr komplizierte Fassade entworfen, damit die Wärmeeintrag möglichst gering bleibt. Dann kann man noch einen ganzen Vorhang runterziehen, wenn es dann doch zu warm und zu sonnig wird, was in Dessau allerdings nach Aussagen von Herrn González gar nicht so oft der Fall ist. Sie haben eine sehr raffinierte Klimaanlage eingebaut, die ganz punktuell in dem großen Raum arbeitet, sodass man dort Sonderausstellungsräume einrichten kann, ohne die ganze Halle klimatisieren zu müssen. Aber es ist zweifellos so, eigentlich hat man diese Riesenchance dieser phänomenalen Fassade aufgegeben, mit der man ja hätte Energie produzieren können, die wirklich was Modernes hätte sein können. Das konnten die aber nicht machen, weil es einfach kein Geld dafür gab. Sie haben nur 28 Millionen gehabt. Das ist irrwitzig wenig Geld für einen Bau dieser Größe.
Trägt denn dieser angesprochene Markthalleneffekt auch bis in die Ausstellung im Obergeschoss?
Auf jeden Fall in dem Sinne, das Obergeschoss ist ganz dunkel und ganz schwarz nach innen gestrichen. Nicht zuletzt deswegen, um die miserable Betonqualität zu verdecken. Also das ist unglaublich schlecht gegossen und gemacht, das ganze Teil. Aber die Architekten nehmen das eben, um zu zeigen, wir haben einen richtigen eigenen ästhetischen Effekt dafür. Aber sie haben drinnen eben auch diese Markthalle mit den Ausstellungsinszenatoren zusammen entwickelt, in dem ganz viel gezeigt wird. Es ist eine Überfülle von Angebot aus den wirklich sehr reichen Sammlungen der Bauhausstiftung. Und man geht so durch und sagt, sieht diese Geschichte und jene Geschichte. Und wird immer noch mal spannend. Und dann kann man sich mal vertiefen. Es ist auch nicht etwa nur chronologisch erzählt, sondern da kommen kurze Blicke in die heutige Zeit hinein und man hat irgendwie das ganze Gefühl, ah, da will ich jetzt mitzeichnen, da will ich was mitmachen. Mhm. Das ist eigentlich eine Studienausstellung. Das ist gar nicht das Tourismusmarketing, was sich möglicherweise das Ministerium erhofft hatte.
Sie haben es genannt, 28 Millionen Euro hat das gekostet. Die Hälfte hat der Bund getragen, die andere Hälfte das Land Sachsen-Anhalt. Das ist ja nicht wahnsinnig viel für einen Museumsbau.
Das ist überhaupt gar nicht viel. Es ist vor allem eben der große Kontrast zu Berlin, muss man immer wieder sagen. Also Berlin gibt mal locker für einen Eingangsbau zur Museumsinsel 140 Millionen Euro aus. Und der Bundestag hat dafür auch die Summe sofort verdoppelt, ohne größere Fragen. Da muss man doch mal nachfragen, auf mittlere Frist, sind da die Gewichte richtig gelegt? Vor allem, weil das eben für Dessau ein ganz großes Problem sein wird. Der Bau ist eben ästhetisch modern, ist in der Ausstellung wirklich ganz toll gemacht. Aber er wird sehr große Probleme für das Museum bereiten, auf lange Frist. Trotzdem, man sollte unbedingt hinfahren. Es lohnt sich einfach als Ausstellung und man lernt ungeheuer viel und man kann einfach ein neues Bauhaus entdecken.
Nikolaus Bernau über die Architektur des neuen Bauhausmuseums in Dessau. Besten Dank. Regina Bittner ist die stellvertretende Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau und Kuratorin der Sammlungspräsentation und die zeigt sie uns jetzt hier in Fazit. Schönen guten Abend, Frau Bittner.
Ja, guten Abend.
Wie haben Sie dieses Museum inhaltlich konzipiert?
Ich muss zunächst sagen, es ist ein Kuratorinnen-Team. Wir sind drei, die diese Ausstellung entwickelt haben, aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Worum es uns vor allen Dingen ging, ist, dass wir diese Sammlung, die seit 1976, also es ist die jüngste Sammlung des Bauhauses überhaupt, dass wir diese besondere Sammlung, die ja vor allen Dingen Schülerarbeiten, Aufzeichnungen, Notizen, Skizzen in ihrem Kern hat, dass sie uns ein bisschen sozusagen den Weg geleitet hat, wie wir dieses kuratorische Konzept entwickeln wollen. Nämlich im Zentrum steht die Schule. Und das macht auch besonders Sinn, weil die Schule Bauhaus in Dessau ja im Grunde den Höhepunkt, die Blütezeit ihres Schaffens erlebt hat. Gleichwohl nur 6 Jahre existent. hierher geholt, nach der Schließung in Weimar, hier aber dann willkommen geheißen, aber eben auch 32 wieder geschlossen, nachdem die NSDAP mit dem Wahlslogan Schließung des kommunistischen Bauhauses gewonnen hat. Wir haben die Ausstellung so konzipiert, dass wir tatsächlich ins Zentrum die Lehr- und Lerngemeinschaft des Bauhauses stellen und dass wir eigentlich aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Geschichte dieser Schule schauen. Das heißt, es geht uns um die Fragen, die die Schule gestellt hat. Es geht uns um die Lebenswege ausgewählter Bauhäusler und Bauhäuslerinnen. Es geht uns auch um die sozusagen Erfahrungen, die sie an einer Schule gemacht haben, deren Konzept es auch war, Geschlechterrollen zu überschreiten. Mhm. Es geht uns natürlich auch um die Zusammenarbeit mit der Industrie, die, wenn Sie so wollen, den ersten Designer begründet hat, eine Berufsbezeichnung, die es damals noch gar nicht so gab. Und es geht uns natürlich auch um die Rezeption dieser Schule.
Also weniger Design-Ikonen, die Sie ausstellen, weniger vielleicht auch Fetischisierung, stattdessen mehr Vermittlung der Lehre dieser Versuchsstätte Bauhaus.
Richtig. Und wir tun dies, indem wir zum Beispiel anhand von ausgewählten Lehrer- und Schülerinnenpaaren den Prozess des Erfahrens, des Lernens, des Übens, des Testens, aber auch des Verwerfens zeigen, dass wir aber auch zeigen, was ist nach dem Bauhaus, wenn man jetzt über den Lebensweg von Marianne Brandt und von Lasse Molinocz nachdenkt. Die beiden haben sich am Bauhaus getroffen. Marianne Brandt war die Schülerin von Lasse Molinocz, hat dann auch die Metallwerkstatt übernommen. Und wir zeigen aber auch, wie ist es danach weitergegangen. Molinocz nach einem kurzen Aufenthalt in London in die USA emigriert. Marianne Brandt in Ostdeutschland oder erstmal sozusagen in Deutschland verblieben und dann im Grunde sozusagen in der späteren DDR für eine lange Zeit eher in Vergessenheit geraten. Und anhand dieser Lebenswege taucht man eigentlich ein in die Schicksale, wenn Sie so wollen, auch der Bauhäusler, ihren prägenden Erfahrungen in einer international vernetzten Institution, aber auch diesem Momentum, dass diese Schule gar nicht so sehr darauf geeicht war, Professionen auszubilden, sondern es ging um die Entwicklung von Persönlichkeiten, von besonderen Persönlichkeiten, deren Lebenswege man eben durch das 20. Jahrhundert hinweg durch diese Lehrer- und Schülerpaare ganz gut nachvollziehen kann.
Es heißt ja immer, in Dessau sei das Bauhaus tatsächlich im Alltag der Menschen angekommen. Woran kann man das denn festmachen?
Na, die Dessauer Schule hat schon sehr intensiv, und auch das zeigen wir in der Ausstellung, indem wir in den Zentralraum, wenn Sie so mögen, einen langen orangenen Riegel eingeführt haben, der sich mit dem Horizont Fabrik beschäftigt. Also dieses Bemühen, eine moderne Lebensweise tatsächlich auch zu gestalten, den Dynamiken der Industrialisierung und Rationalisierung eben auch Form zu geben und damit tatsächlich für den Alltag des Lebens und Wohnens veränderte Gestaltungen zu schaffen. Das kann man über die einzelnen, wenn Sie so wollen, Maßstäbe, also von der Siedlung über die Architekturen, die man ja in Dessau sehr schön besichtigen kann, 1:1, bis hin zu den Wohnungsausstattungen. Wir haben enorme Möbelkonvolute in unserer Sammlung, die Textilien, die als Raumausstattungen ja eigentlich gedacht waren, bis hin zum Hausrat. Also wenn Sie so wollen, von der Siedlung bis zur Kaffeetasse, ein Programm der Neugestaltung des Alltags. Was wir aber auch tun ist, wir kennen diese Objekte alle, sie sind uns nahezu auf den Leib gerückt und wir fragen aber gar nicht mehr, unter welchen Umständen, Konflikten, politischen Zwangslagen eigentlich diese Schule gearbeitet und gewirkt hat und wie schwierig auch diese Konstellation zwischen Handwerksbetrieb, Lehrwerkstätten und dann aber auch den Logiken der Industrie alltäglich waren.
Und wie machen Sie das transparent?
Wir zeigen unter anderem die Korrespondenzen zwischen den Firmen, mit denen das Bauhaus zusammengearbeitet hat. Zum Beispiel kann man den ganzen Briefwechsel mit der Firma Candem in Leipzig nachvollziehen. Wir zeigen Pläne, wir zeigen Entwürfe von den Lampen, wir zeigen die Teste, wissenschaftlichen Tests, Diagramme der Lichtkurven, um halt eben für eine solche Firma, die in Leipzig, die sehr innovativ war in der Lichtgestaltung, auch die passenden Formvorschläge zu unterbreiten. Das heißt, man sieht nicht nur die schönen Objekte und die interessanten Objekt, sondern man sieht auch den Weg dorthin.
Wir haben über dieses Angekommensein des Bauhauses in der Stadt gesprochen. Das spiegelt sich ja nun auch in der durchaus umstrittenen Standortwahl mitten in der Stadt. Sind Sie froh darüber oder hätten Sie eine engere Anbindung an die Meisterhäuser besser gefunden?
Ich glaube mittlerweile, wir haben nun fast 6 Wochen hier im Bauhausgebäude gearbeitet, um die Objekte einzubringen und die Ausstellung zu entwickeln. Wir haben aber auch im Laufe sozusagen des Museumsbaus schon mehrere offene Gespräche und Veranstaltungen hier im Museum gemacht, direkt gegenüber dem Rathauscenter in Dessau und als Passage in den Park hinein. Und da hat sich im Alltag eigentlich bewährt, dass das ein richtiger Standort ist, weil er tatsächlich die Chance bietet, in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken, weil er transparent und durchlässig ist. Und dass der untere Bereich, wenn er ist wirklich eine Einladung, den auf eine neue Weise zu nutzen, also es ist wie ein dritter Ort für die Stadt, der hoffentlich auch von der Stadt gut angenommen wird.
100 Jahre Bauhaus, die Feiern ziehen sich durch das gesamte Jahr. Wie würden Sie denn zusammenfassen, Frau Bittner, wie sich der Blick auf das Bauhaus in diesem Jahr verändert hat?
Ich denke, der Blick auf das Bauhaus hat sich verändert. Und zwar dahingehend, dass es ein viel heterogeneres, auch streitbares Bild des Bauhauses mit den vielen, unendlich vielen Veranstaltungen im nationalen, im lokalen, aber auch im internationalen Raum geboten hat. Und das wird die spannende Aufgabe sein, wie führt man all diese ungeheuer interessanten und oft auch noch relativ unbekannten Geschichten, die da entdeckt worden sind, klug zusammen, kann die nicht nur in der Lehre und in der Ausbildung sozusagen produktiv machen, sondern auch kulturpolitisch wirksamer machen. Es gibt eine Menge interessanter Projekte, zum Beispiel, wo man so sagen würde, Bauhaus in der Provinz, wenn ich an Weißwasser denke, wo Wilhelm Wagenfeld gewirkt hat und auch ans Neufort in einem Ort, der, was weiß ich, wie hohe AfD-Zahlen hat und der extrem geschrumpft ist, aber der mit so einem Layer einer modernen sozusagen Situation für eine kurze Zeit eigentlich auch so eine Blütezeit vermittelt hat. Und dort sind solche Projekte, die sozusagen nochmal an so eine demokratische Kultur erinnern, ja besonders wichtig. Mhm. Und ich denke, dass es eine Aufmerksamkeit geben muss, also jenseits der großen Bauhaus-Tanker, dass genau diese wichtigen Projekte entstanden sind, die wir, glaube ich, nach dem Jubiläum in eine völlig andere Bauhaus-Geschichtsschreibung eintragen werden und auch damit eine andere Vergegenwärtigung dieses Erbes wahrscheinlich sozusagen und hoffentlich auch haben werden.
Regina Bittner, stellvertretende Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau und Kuratorin der neuen Sammlungspräsentation. Morgen wird das Haus mit einem Festakt in Anwesenheit von Angela Merkel eröffnet. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Bittner.
Ja, vielen Dank.
Finito Venezia. Mit der Verleihung des Goldenen Löwen sind die 76. Filmfestspiele von Venedig am Abend zu Ende gegangen. Und das waren sehr abwechslungsreiche Tage am Lido. Zu Beginn haben sich Stars wie Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Adam Driver und Meryl Streep die Türklinke in die Hand gegeben. Die Oscarsaison hat ihren Auftakt genommen. Und auch das internationale Autorenkino war gut vertreten. Mit Regisseuren wie Roman Polanski, Atom Egoyan, Roy Anderson und Olivier Assayas. Doch der Goldene Löwe, der ging an diesen Film.
Qual è il vincitore del Leone d'Oro come miglior film della 76esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia?
Joker by Todd Phillips.
Für Fazit in Venedig sind Patrick Wilinski und Anke Lewicke. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Die Jury unter der argentinischen Regisseurin Lucrezia Martel hat mit Todd Phillips und seinem Film Joker, ein Hollywood-Film, gekürt. Ja, wie ist das? Können Sie damit nur leben oder war das auch Ihr Favorit?
Ja, durchaus. Es ist aber irgendwie dann dennoch seltsam, weil Joker, diese erste Comic-Verfilmung in einem Wettbewerb eines Kunstfilmfestivals, ist kein Film, wo man das Wort Liebe sagen würde, wenn man mich fragen würde, liebst du diesen Film? Es ist aber ein Film, der sich eingefräst hat, durch meine Augen, in mich hinein, und seit Tagen höre ich das verrückte Lachen von Joaquin Phoenix als Arthur Fleck, ein Mann, der sich als Gelegenheitsclown verdingt. Er wird ständig verprügelt und ausgelacht. Es ist eine Spirale von Demütigung, eine Reihe ins Innere eines Scheiterns, aber auch eines Scheiterns an den sozialen und politischen Verhältnissen. Und es war Anke Lewicke, die mir gleich nach der Pressevorführung gesagt hat, meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass der Taxi Driver von Martin Scorsese so eine Inkarnation jemals bekommen würde.
Ja, und der Taxi Driver wurde ja damals von Robert De Niro gespielt und das war das Psychogramm eines angeschlagenen Mannes, das dann zum Psychogramm einer angeschlagenen Stadt wurde, die auch sehr viel von einer angeschlagenen Gesellschaft erzählt hat. Und genauso verhält es sich einfach hier. Die Gewalt, die gesät wird, eben auch von staatlicher Seite, schlägt hier zurück. Und wie Robert De Niros Figur Travis Bickle wird eben auch Arthur Fleck, also der Joker, zu einem schwarzen Engel, zu einem pervertierten Messias.
Im Vorfeld hat ja die Teilnahme von Roman Polanskis Historienfilm J'accuse für viele Diskussionen gesorgt, auch hier bei uns im Programm. Auch er hat überzeugt und wurde mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet. Wie waren die Reaktionen bei der Verleihung?
Ja, die Reaktionen waren jetzt im Saal eher verhalten. Es war ruhiger Applaus, aber darauf hatte man sich ja auch im Vorfeld so ein bisschen geeignet, dass die Jurypräsidentin Lucrezia Martel eben gesagt hat, ich werde nach dem Film nicht applaudieren, ich werde den Film aber genauso beurteilen wie jeden anderen Film auch. Und so ist es ja geschehen und dieser Film hat ja von Anfang an eigentlich auch begeistert. Es geht ja um die Dreyfus-Affäre und man kann sagen, dass Roman Polanski wirklich an sein frühes Kino wieder angeknüpft hat. Das war ja ein Kino der Paranoia und wie er dieses Paris inszeniert, Ende des 19. Jahrhunderts, das ist wirklich ein Paris der Klaustrophobie, der Militärapparat ist ein System, das sich verselbstständigt hat. Wenn man da in diese Amtsstuben geht, verweist der Staub auch auf dieses veraltete System. Kein Fenster lässt sich mehr öffnen. Es ist wirklich eine sehr bedrückende Atmosphäre in diesem Film.
Und es ist ein Film, der von heute erzählt, auch von uns. Es ist also kein Historienfilm, weil Polanski gerne Kostüme inszeniert. Das ist ein Film, der von Hexenjagden heute erzählt, von Überwachungsstaat, also alle Dinge, die uns jetzt hier und heute auch interessieren.
Lassen wir uns auch über die Darstellerpreise sprechen. Wie überzeugend finden Sie denn den Italiener Luca Marinelli und die Französin Ariane Ascaride?
Ja, Luca Marinelli spielt ja in den Titelhelden Martin Eden und das war ja eigentlich mein geheimer Favorit, weil das ein sehr poetischer Film war. Ein Film, das geht ja auf die Autobiografie von Jack London zurück und das Ganze wird verlegt nach Neapel Anfang des 19. Jahrhunderts und mir hat das so gut gefallen, weil dieser Film wirklich ganz viel italienische Filmgeschichte transportiert. Es geht eben um einen Seemann mit Schriftstellerambitionen. Und der beobachtet dann eben sein armes Umfeld und da ist sowas Neorealistisches drin, wie die ganzen armen Bauern, die Farmer gezeigt werden. Dann hat er aber auch was so, dieser Martin Eden, diese Widerspenstigkeit von einem Pasolini-Helden und was ich ganz interessant fand, es gab hier viele einsame Männer im Wettbewerb und Männer, die an ihrer Mission gescheitert sind. Und genauso einer ist eben auch Martin Eden. Er möchte ein Schriftsteller sein, der aus seinem Leben berichtet. Er wird Erfolg damit haben, sich dann aber dadurch von seinem Leben auch entfernen.
Und Luca Marinelli hat die Preisansprache auch für ein sehr politisches Statement genutzt. Er hat allen Seeleuten gedankt, die heute keine Fische mehr aus dem Mittelmeer ziehen, sondern Flüchtlinge und damit Italien ein viel schöneres Antlitz in der Welt vermitteln. Das Gleiche oder ähnlich hat es Ariane Ascaride bei ihrer Preisansprache genannt, denn der Film, in dem sie mitspielt, Gloria Mundi, spielt in Marseille, auch eine Mittelmeerstadt. Auch da sehen wir die Folgen der Flüchtlingskrise. Und sie spielt eine weit entfernte Verwandte des Jokers, eine Frau, die auch an den Verhältnissen zerbricht, die im Niedriglohnsektor arbeitet, die einen Ehemann im Gefängnis hat, einen Schwiegersohn, der verprügelt worden ist. Eine Frau, die sich irgendwann gegen diese Verhältnisse wendet. Aber es war sehr spannend zu sehen, dass beide Schauspieler ihre Preise dafür genutzt haben, um tagesaktuelle politische Statements loszuwerden.
Mhm. Der Preis für das beste Drehbuch geht an einen Animationsfilm aus Hongkong, Number 7 Cherry Lane. Wie erzählt denn der Regisseur seine Geschichte? Was macht dieses Drehbuch so bemerkenswert?
Es ist sehr poetisch erzählt, weil im Vordergrund zunächst eine Dreiecksgeschichte steht. Da ist ein sehr schöner Student, der soll einer jungen Studentin Nachhilfeunterricht geben, aber es ist die viel ältere Mutter, die sich in diesen Mann, der so eine Art Objekt der Begierde wird, für beide Frauen in die ältere Frau verliebt. Und im Hintergrund dieser Geschichte spielt sich eine zeitgeschichtliche Wende ab, denn wir sehen, wie die Kulturrevolution aus China auch in Hongkong so langsam Fuß fasst, obwohl man noch britische Kolonialherrschaft ist. Man kann diese Dreiecksgeschichte also auch durchaus politisch deuten, die Liebe zum alten System, zu der älteren Frau oder eben zum neuen, zum britischen Kolonialsystem.
Aber es ist eben auch ganz toll, wie Hongkong einfach animiert ist. Also man hat dann einfach ganz tolle Straßensequenzen, dann sieht man einfach eben die westlichen Einflüsse, die Werbung, man trägt schon westliche Kleidung, Minirock ist angesagt, ein bisschen Swinging, London schwingt einfach mit, es werden auch schon britische Bücher gelesen. Dann hat man aber auch diese schönen klassischen Seidenkleider und natürlich sind 1967 hat sich Hongkong einfach auch für die westliche Kultur geöffnet. Gleichzeitig sind natürlich viele auch aus China rübergekommen und das alte China lebte eben weiter. Und der Jon Fan, der Regisseur, zeigt Hongkong eigentlich als eine Stadt, die von ihren vielen ganz verschiedenen kulturellen Einflüssen erst dadurch anfängt zu leben. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum heute so viele Menschen eben in Hongkong auf die Straße gehen, weil sie diese Vielfältigkeit weiter behalten wollen.
Und insgesamt, wie zufrieden sind Sie mit dieser 76. Ausgabe von Venedig?
Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich werde nach Hause fahren, aber jetzt nicht mit so positiven Glücksgefühlen, weil die Filme mir eher zu denken gegeben haben über den Zustand einer Welt, die vielleicht sehr am Brodeln ist. Und wir wissen nicht, in welche Richtung dieses Brodeln sich entwickeln könnte. Filme, die sehr düster waren, die mir aber wirklich sehr viel Gedankenfutter mitgegeben haben, die man nicht einfach leicht weggucken konnte.
Düstere Filme, aber damit immer ganz unterschiedlich erzählt, mit ganz verschiedenen visuellen Strategien. Wir hatten einfach das klassische Erzählkino hier, wir hatten Sozialdramen hier, wir hatten künstlerische Vision und eben einen Animationsfilm.
Dann kommen Sie beide gut zurück aus Venedig, Patrick Wilinski und Anke Lewicke, und noch einen schönen letzten Abend dort.
Buona notte.
Dankeschön, ciao.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ein monumentales Doppelporträt von Georg Baselitz ist am Abend zum Abschluss des Kunstfests Weimar erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden. Immer noch unterwegs aus dem Jahr 2014 zeigt zwei großformatige Figuren auf schwarzem Grund. Das 3x4 Meter große Werk ist eine Neubearbeitung von Baselitz' früherem Gemälde »Die großen Freunde« aus dem Jahr 1965. Baselitz selbst hat es, Veranstalterangaben zufolge, als eines seiner Hauptwerke der jüngeren Vergangenheit bezeichnet. Am Tag des offenen Denkmals können an diesem Wochenende bundesweit rund 8000 historische Baudenkmäler, Parks und archäologische Stätten besichtigt werden. Unter dem Motto »Moderne Umbrüche in Kunst und Architektur« stehen revolutionäre Ideen oder der technische Fortschritt, die ein Denkmal ausmachten, im Fokus. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz setzt sich für den Erhalt und die Sanierung wertvoller Bausubstanz ein. Neu ist laut Stiftung eine App zum Tag des offenen Denkmals. Eine interaktive Übersichtskarte zeigt Nutzern alle beteiligten Denkmäler, die nach Regionen und Gattungen gefiltert werden können. An deutschen Theatern wird der russische Regisseur Kirill Serebrennikov gefeiert. In seiner Heimat Russland wird ihm der Prozess gemacht. Schon seit 2 Jahren zieht sich das Verfahren gegen den kritischen Filme- und Theatermacher wegen angeblicher Veruntreuung staatlicher Fördergelder hin. Nach langem Hausarrest ist er zwar auf freiem Fuß, reisen darf er aber nicht. In Moskau sagte Serebrennikov:
Ich kann jetzt spazieren gehen und ans Theater. Wir haben sehr viel zu tun, Stücke, Proben. Wir haben 4 Projekte laufen. Ich muss raus auf die Bühne. Hey, vergesst nicht, mich anzukündigen. Vergesst es nicht. Ihr habt euch sicher schon daran gewöhnt, dass ich nicht dabei bin.
Sowohl die Fortsetzung des Gerichtsverfahrens gegen ihn als auch die Premiere seines neuesten Stückes hat Serebrennikov in der kommenden Woche zu erwarten. Die Theaterinszenierung am Moskauer Gogol Center ist die erste, die er wieder persönlich betreuen kann. Heute ist der kritische Theatermacher 50 geworden.
Es war ein spektakulärer Gefangenenaustausch heute Nachmittag zwischen der Ukraine und Russland. Der prominenteste Gefangene, der von Russland freigelassen wurde, ist der Filmemacher Oleg Senzow. Mit einem Siegeszeichen stieg er nach 5 Jahren Haft in Kiew aus dem Flugzeug.
Ich bin sehr froh, in der Heimat zu sein. Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns und unseren Familien all die Jahre geholfen haben, die für uns gekämpft und am Ende unsere Freilassung erreicht haben. Vielen Dank.
Oleg Senzow, einer von 35 ukrainischen Gefangenen, die heute gegen 35 russische Gefangene ausgetauscht worden sind. Gesine Dornblüt ist im Studio. Sie hat sich angeschaut, wie darüber in beiden Ländern berichtet worden ist und was es für Reaktionen aus der Filmszene gibt. Guten Abend.
Guten Abend.
Was hat denn jetzt den Ausschlag überhaupt dafür gegeben, dass dieser Gefangenenaustausch stattfinden konnte?
Also wesentlich war sicherlich die Initiative des neuen ukrainischen Staatspräsidenten Volodymyr Zelensky. Er hat schon vor Wochen den Telefonhörer in die Hand genommen und Wladimir Putin angerufen und mit ihm über einen Gefangenenaustausch gesprochen, dann auch noch ein zweites Mal mit ihm telefoniert. Und es hatte denn auch seit mehreren Wochen Anzeichen gegeben dafür, dass so ein Austausch bevorstehen könnte. Verzögerungen, die es dann immer noch gab, die rankten sich möglicherweise um eine Personalie, nämlich um Wladimir Zemach. Das ist ein Kämpfer der sogenannten Volksrepublik Donetsk, also einer der Separationsgebiete. Und er soll für den Abschuss der malaysischen Boeing MH17 mit fast 300 Toten mitverantwortlich sein. Und ist deshalb in der Ukraine verhaftet worden, war verhaftet worden. Russland hat auf seine Freilassung bestanden und das war offensichtlich ein Punkt, da hat es etwas gedauert, bis sich die Ukraine bereit erklärt hat, dazu ihn freizulassen.
Alex Sentsov, der Filmemacher, ist der prominenteste der Freigelassenen. Wer sind die anderen?
Auf ukrainischer Seite zum Beispiel ist Alexander Kolchenko dabei. Er stand ja mit Sentsov gemeinsam vor Gericht, hatte 10 Jahre Haft bekommen in Russland. Dann eine große Gruppe, 24 ukrainische Seeleute, die Ende 2018 vor der Krim festgenommen worden waren von Russland. Und dann verschiedene andere Ukrainer, die nach größtenteils wirklich offensichtlich konstruierten Vorwürfen verhaftet und verurteilt worden waren. Und dann sind ja auch auf der anderen Seite also viele Russen freigekommen. Die Namen sind gar nicht alle bekannt. Neben dem schon erwähnten Kämpfer Zemach ist vor allen Dingen Kirill Wyschynski Thema in den russischen Medien. Er ist Direktor des Ukraine-Büros der staatlichen russischen Medienagentur RIA Novosti. Und ihm wird in der Ukraine anti-ukrainische Propaganda und Hochverrat vorgeworfen. Er war deshalb verhaftet worden. Und dann verschiedene russische Staatsbürger, die im Osten gegen die Ukraine gekämpft haben oder wegen Spionage für Russland angeklagt sind.
In Kiew waren das heute sehr bewegende Szenen. Der Präsident der Ukraine war am Flughafen, hat jeden Einzelnen persönlich begrüßt. Großer Trubel, ein Freudenfest. Aus Moskau waren ganz andere Bilder zu sehen.
Ja, da war nur das Staatsfernsehen zugelassen und man sah, wie die Männer, die Russen, die Gangway runterkommen. Ein Interview gab es dann nur mit einem, nämlich mit dem Wyschynski von RIA Novosti. Der Grund ist natürlich, der Kreml ist in einem Dilemma. Es gibt ja offiziell gar keine Russen, die in der Ukraine kämpfen oder gekämpft haben. Und dementsprechend kann der Kreml auch niemanden zeigen, der freigelassen wurde.
Wie geht es denn jetzt weiter? Also gibt es tatsächlich Hoffnung auf Entspannung im Ukraine-Konflikt, so wie Kanzlerin Merkel das kommentiert hat?
Es ist zumindest Bewegung reingekommen. Es hat auch heute Abend wieder ein Telefonat zwischen Putin und Selenskyj gegeben. Man hat sich zufrieden geäußert, aber von einer Lösung ist der Konflikt trotzdem weit entfernt. Es ist ja auch so, wir reden von einem Gefangenenaustausch. Das suggeriert aber eine Symmetrie, die eigentlich falsch ist. Denn Russland hat ja, wenn man ehrlich ist und genau hinguckt, Unschuldige als Geiseln genommen, um seinerseits Kriminelle frei zu bekommen. Und Russland spielt seine Stärke aus und dementsprechend hat sich übrigens auch Alex Sentsov heute Abend sehr skeptisch geäußert.
Er hat ja viel internationale Unterstützung bekommen, vor allem aus der Filmbranche. Gibt es da auch aktuelle Reaktionen?
Ja, Mike Downey, der stellvertretende Vorsitzende der Europäischen Filmakademie, hat sich geäußert und er hat gesagt, die internationale Filmgemeinschaft müsse die Lektion lernen, die der Fall Alex Sentsov eben gelehrt hat, nämlich dass es Regime geben wird, die gegen Filmemacher und Filmprofis vorgehen. Und er hat gesagt, wir müssen bereit sein zu reagieren und Kampagnen zu machen, wenn so etwas passiert.
Gesine Dornblüt über die Reaktionen auf den spektakulären Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland und die Bilder des Tages. Dankeschön. Zur Saisoneröffnung gab es heute Abend in Hamburg ein Gipfeltreffen zweier Kulturtanker. Kent Nagano, der Generalmusikdirektor der Staatsoper, und Karin Bayer, Intendantin des Schauspielhauses, arbeiten zum ersten Mal zusammen an der Oper Die Nase von Dmitri Schostakowitsch. Karin Bayer hat vorab gesagt, es sei für sie wie ein erstes Mal. So lange habe sie keine Oper mehr inszeniert. Für Fazit kommt Uwe Friedrich aus der Hamburger Premiere. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, merkt man der Aufführung Karin Bayers Aufregung an oder war das reines Understatement?
Ich glaube eigentlich nicht, dass es Understatement war. Sie wird sich schon wirklich so gefühlt haben. Gesehen hat man das aber nicht. Sie hat da schon sehr souverän auf die Bühne der Hamburgischen Staatsoper gebracht, diese Geschichte vom Nasenverlust, der hier auch tatsächlich ein Nasenverlust ist und gar nicht irgendwie sexuell aufgeladen ist in erster Linie, und ist dafür hinterher auch sehr einhellig bejubelt worden.
Ja, diese Geschichte um den Barbier, der am Morgen in seinem Frühstücksbrot eine Nase findet, jene Nase, die dem Beamten Kowaljow am selben Morgen fehlt. Wie liest Karin Bayer diese Geschichte?
Das ist für sie schon eine Geschichte in einem totalitären Staat, einem Überwachungsstaat. Es gibt so einen Bildschirm, wo hin und wieder so eine Art Big Brother das Geschehen beobachtet. Eine groteske Polizei geht immer einerseits so, ja, etwas ballettmäßig durch die Gegend hüpfend, aber dann doch wieder bedrohlich durchs Geschehen. Diese bürgerliche Gesellschaft, die ja erschrickt darüber, dass diesem Kowaljow irgendwas fehlt, der hat ja was verloren und wird daraufhin ausgestoßen. Diese bürgerliche Gesellschaft ist sehr selbstgerecht und ziemlich verfettet und verfolgt ihn. Er hat größte Ängste. Sie bleibt dabei schon sehr eng an der Geschichte, wie sie von Gogol erzählt und dann von Schostakowitsch vertont wurde.
Ich habe ein paar Fotos gesehen. Der Bühnenbildner Stéphane Lemay und seine Gewerke waren gut beschäftigt, oder?
Die haben eine mehrstöckige Bühne auf die Drehscheibe gestellt, wo dann diese verschiedenen Orte mal im Freien, mal drin, mal in dieser Backstube sehr schön nachgebaut sind. Da wird auch viel Schabernack getrieben. Das erweist sich als sehr ansehnlich und wandlungsfähig. In der Tat, die hatten alle gut zu tun. Und auch da zeigt sich, dass Karin Bayer auch ihre Probenzeit offenbar gut zu nutzen weiß. Also da passiert nichts zufällig. Das ist schon sehr genau durchchoreografiert.
Schostakowitsch war gerade mal 22, als er diese Oper geschrieben hat. Er liebte Trickfilme, er hat selbst als Pianist im Kino gearbeitet und eben die Schnitttechnik des Films auf die Oper übertragen. Wie geht denn Karin Bayer damit um? Sie haben schon gesagt, Bildschirme gibt's auch.
Ja, und es gibt auch Videoprojektionen auf den Vorhang. Da will sie die Geschichte ja mit Hamburg, mit dem Ort hier verknüpfen. Das geht für meinen Geschmack ein bisschen schief. Da sehen wir große Polizeieinsätze. Hier denkt man natürlich sofort an G20 und mal sind Kowaljow und die Nase auf dem Hamburger Rathausmarkt zu sehen. Aber das bleibt für mich doch eher zusammenhanglos mit dem Bühnengeschehen, das doch viel abstrakter ist. Also diese konkrete Verortung hier in Hamburg, die hätte sie meinetwegen gerne weglassen können.
Dann hören wir mal, wie das Ganze klingt. Ja, Uwe Friedrich, wie war der Abend sängerisch?
Boskofus hat den Kowaljow gesungen, ein großartiger Musiker, dieser Bariton, nicht mehr ganz jung, inzwischen geht er so ein wenig ins Charakterfach, ist aber ungeheuer überzeugend, gerade in diesen Ängsten, die den Beamten umtreiben, wenn er nicht mehr zur Gesellschaft dazugehört. Auch die anderen Sängerinnen und Sänger, das sind wirklich ungeheuer viele und die will ich jetzt gar nicht aufführen, sondern nehmen sie so ein bisschen ins etwas ungerechte Pauschallob. Es wird wirklich gut gesungen heute Abend. Auch da ist die Hamburgische Staatsoper zum Beginn der Spielzeit in bester Verfassung.
Kennt Naganos bisherige Bilanz als Generalmusikdirektor in Hamburg, hat die Musikkritik ja eher gemischt gesehen. Also diesmal hat er das gut zusammengehalten.
Er hat das sehr gut zusammengehalten. Man muss ja auch sagen, bei allem, was vielleicht dann am einzelnen Abend in der Vergangenheit nicht so ganz großartig war, er hat das Orchester einen riesigen Schritt nach vorne gebracht mit echter Probenarbeit. Da hat sich hörbar was getan. Und heute dieses Groteske vom Schostakowitsch hätte er vielleicht noch ein bisschen weiter anschärfen können für die Liebhaber des grotesken russischen Humors. Aber das ist so ganz seine Sache eben nicht. Er macht das etwas subtiler, das Orchester folgt ihm wunderbar und die Sänger wissen auch, wie sie mit ihrem Generalmusikdirektor hier in Hamburg umzugehen haben.
Die Opernpremiere des Abends heute also in Hamburg. Karin Bayer und Kent Nagano steckten ihre Nasen in die von Schostakowitsch. Uwe Friedrich, besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Auf diese Zukunft hat Berlin lange warten müssen, stellt die Taz fest. Schlüsselfertig übergeben wurde das Futurium, jenes architektonisch markante Haus der Zukunft neben dem Bundesforschungsministerium, nämlich bereits 2017. Aber erst jetzt kommt man rein. Dafür wird auch gleich zu einem mehrtägigen Fest der Zukünfte eingeladen. Das Futurium will Bühne, Labor und Museum in einem sein. Drunter geht's nicht. Man sieht die Schulklassen schon vor sich, die sich von ihren Physiklehrern die Wandtexte vorlesen lassen, dann im Lab ein wenig mit dem 3D-Printer experimentieren dürfen und nachher hat hier der Gemeinschaftskundelehrer die Gelegenheit, auch die Themen Datenschutz und Grenzen der Machbarkeit anzusprechen. Lesen wir in der Süddeutschen Zeitung und irgendwie scheint das doch etwas betulich. Klar, naturgemäß und notgedrungen bleibt das Futurium ein Haus von heute. Mit einer Öko-Sonderausstattung aus Solarzellen und Energiespeichern, die inzwischen schon wieder als in die Jahre gekommener Mindeststandard gilt. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schickt mit Claudius Seidel einen extrem Utopie- und zukunftssehnsüchtigen Zeitgenossen durch die Schauen des Futuriums. Wenn ich mir für die Zukunft etwas wünschen dürfte, dann wünschte ich mir, dass die Schwerkraft und der Krebs besiegt würden. Ich wünschte mir Städte unter Wasser, Liebe auf rötlich leuchtenden Planeten und Gemüse, das mit mir über Geschmacksfragen diskutierte. Oha. Aber selbst wenn die Zukunft im Berliner Futurium vor allem offenbar als wolkige Anhäufung von Problemen erscheint, sollte man über das Ziel, in der breiten Bevölkerung ein Interesse für Zukunftsfragen zu wecken und die junge Generation für die MINT-Fächer zu interessieren, sicher nicht nur bemosern. Die Frage, die alle zusammen beantworten sollen, wie wollen wir in Zukunft leben? So fasst es der Tagesspiegel zusammen. Diese Frage hat man sich schon vor 100 Jahren gestellt im Bauhaus. Schöner, aber auch praktischer sollte es werden, das Leben aller Menschen, beschreibt die Süddeutsche noch einmal ein grundlegendes Ziel der Werk-, Kunst-, Design- und Lebensschule. Jetzt wird in Dessau das neue Bauhausmuseum eröffnet. Svanje Karich findet Museum wie Ausstellung sehr gelungen und ärgert sich darüber, dass das Bauhaus im Jahr seines Jubiläums nach Kräften kaputt geredet wurde. So schreibt sie zumindest in der Welt. Mut und Visionen, davon können wir dringend mehr gebrauchen, lesen wir und weiter. Bauhaus war und ist ein Netzwerk. Noch heute beeinflusst die Bewegung junge Designer, die mit leuchtenden Augen ihren Vorbildern folgen und sich immer wieder die Frage stellen, wie wollen wir leben? Vielleicht sollten sich das neue Bauhausmuseum und das neue Futurium gleich mal zusammenschließen. Auch die Zeit war schon im neuen Bauhausmuseum unterwegs, beschäftigte sich in dieser Woche aber vor allem mit einem eigenen Zukunftsprojekt. Ein neues Ressort wurde eingeführt, Streit. Und weil dann natürlich sofort die Frage auftaucht, ob wir davon nicht gegenwärtig gesellschaftlich wirklich mehr als genug haben, bemühte man sich bei den Zeitstreiturhebern sofort um Verständnis. Der Streit würde im gegenwärtigen Diskurs so sehr von den Rändern her geführt, im Bestreben, einander absichtsvoll misszuverstehen, dass dabei die ehrliche, sachliche, auch harte Auseinandersetzung eher auf der Strecke bliebe. Die Taz ist vom neuen Baby der Zeitkollegen nicht recht überzeugt und fragt frech fundamental, welchen Streit wollen wir? Horchen wir mal aufs Echo aus Hamburg. Vielleicht braucht der Zeitstreit, ähnlich wie das Futurium und das neue Bauhausmuseum, schlicht ein wenig Zeit, um zu wirken. Derweil kümmert sich noch eine andere publizistische Gazette um ihre Zukunft. Die viel gelesene oder doch wenigstens viel mitgenommene Apothekenumschau bekommt einen Relaunch verpasst. Das meldet der Tagesspiegel. Jünger will man werden, was sonst? Aber was heißt das? Wir wollen klar machen, dass man das bequem auch mit 35 lesen kann. So der Verlag des kostenlosen Blattes. Das anschauliche Beispiel dazu gibt's umgehend. Fußpilz ist völlig altersunabhängig. Wo sonst lesen Sie ausführliche Beispiele über Fußpilz? Okay, dieses Argument zieht. Apothekenumschau, weil Fußpilz kein Alter kennt. Bei so viel Zukunftsorientierung wollen wir noch kurz auf einen Mann der Vergangenheit verweisen. Der Tagesspiegel beschreibt ihn so. Er schaute betroffen, saß im weißen Hemd vor einer blassroten Wand. Er sah aus wie ein Ex-SPD-Parteivorsitzender. Und dann das Zitat. Da gibt es nichts zu beschönigen. Der gestrige Tag war ein schwarzer Tag für die deutsche Sozialdemokratie und mich persönlich. Jan Böhmermann gestand seine Niederlage als SPD-Parteivorsitzender Kandidat in Spe noch vor der Nominierung ein. Er habe herausfinden wollen, ob es ein Nicht-SPD-Mitglied ohne Programm, ohne Netzwerk, ohne Mitkandidatenschaft die Voraussetzungen für eine Kandidatur als SPD-Parteivorsitzender zu erfüllen. Es habe knapp nicht gereicht. Allerdings, er will dranbleiben. Wenn Sie hin- und hergerissen zwischen so vielen Zukünften und schon wieder Vergangenheiten einfach mal die volle Gegenwart und ganz dem Moment leben wollen, gehen Sie schwimmen. Die Neue Zürcher Zeitung widmete einen kompletten Aufmacher dem Flirten in den Fluten. Jeder Sprung ins Nass, so Autorin Andrea Köhler, sofern er nicht dem sportlichen Ehrgeiz verpflichtet ist, knüpft mindestens unbewusst an die fötale Erfahrung an. Oha, manchmal muss man sich, pardon, auch vor der ausufernden Feuilletonitis etwas schützen und abkühlen. Aber dabei helfen ein paar energische Schwimmzüge womöglich wirklich. Vielleicht haben Sie am Wochenende ja Zeit dafür.